Wir feiern das Triduum Paschale, die drei Tage des Leidens und Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi. Und wir begegnen der Sehnsucht des Menschen. Gestern am Gründonnerstag der Sehnsucht nach Liebe. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. An Ostern der Sehnsucht nach Leben. Der Tod wird aufbrechen zum Leben. Heute, am Karfreitag, welcher Sehnsucht begegnen wir jetzt in der Todesstunde Jesu? Karfreitag ist und bleibt der Nagel im Fleisch des Lebens. Da ist nichts zu machen, denn Karfreitag gilt es auszuhalten. Warum? Weil es ihn gibt, diesen Tag, und weil so viele Menschen den Karfreitag am eigenen Leib erleben und aushalten müssen. Vielleicht auch wir einmal. Machen wir uns nichts vor, Golgotha ist überall und auch das Kreuz und die, die es tragen müssen. Unrecht und Verrat, Spott und Verachtung, Misshandlung und Folter, Leiden und Tod. Das alles schreit zum Himmel. Es ist der Schrei nach Erlösung. Er verhallt nicht im Nichts. Er wurde von Gott gehört und in seinem Sohn erwidert. Mit der ganzen Kraft seiner hingebungsvollen Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Hier berührt uns vom Kreuz her das Geheimnis des Karfreitags. Nicht am Leid vorbei, sondern durch das Leid hinein nimmt die Erlösung ihren Weg. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Priester wirft sich zu Boden, alle Gläubigen knien für eine Zeit dankbarer Anbetung.
Lasset uns beten. Gedenke, o Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat, schütze und heilige deine Diener, für die dein Sohn, Jesus Christus, sein Blut vergossen und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Die Lesungen und die Passion nach Johannes versuchen Antwort zu geben, zu deuten, warum all das geschah. Es ist nicht die Antwort auf die Frage, warum all das Leid des Menschen. Es ist nicht die Sache Gottes, das Leid zu erklären. Schon viel eher ist es die Sache des Menschen. Warum das Leid Jesu Christi? Darauf gibt der Hebräerbrief seine Antwort. Unter Schreien und Tränen hat Jesus Christus Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Wir hören die Passion, den Bericht vom Leiden und Sterben Jesu Christi. Dieser Bericht steht für all die Bereiche, wie wir sie täglich hören. Und doch, was diesen Bericht des Leids zu einer erlösenden Botschaft macht, dieses Leiden, das uns in der Passion entgegenschlägt. Dieses Leiden bleibt nicht sinnlos. Dieses Leiden macht Sinn. Denn ist es ein Leiden für uns und unsere Welt.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Throne der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes.
Vielen Dank.
Wir treten ein in die Leidensgeschichte nach Johannes. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen gesagt hatte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte:
Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.
Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus:
Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er sagte:
Ich bin es nicht.
Die Knechte und Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.
Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte:
Antwortest du so dem hohen Priester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?
Da schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm:
Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
Er leugnete und sagte:
Ich bin es nicht.
Einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm:
Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Die Juden antworteten ihm:
Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete:
Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.
Dann sagte Pilatus zu ihm:
Also, du bist doch ein König.
Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?
Da schrien sie wieder:
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten:
Sei gegrüßt, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.
Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Seht der Mensch!
Als die hohen Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie:
Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm.
Die Juden entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz, Und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus:
Woher bist du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete ihm:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien:
Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Paskafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden:
Seht euer König.
Sie aber schrien:
Hinweg, hinweg, kreuzige ihn.
Pilatus sagte zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen?
Die hohen Priester antworteten:
Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus:
Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander:
Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu stand seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter:
Frau, siehe deinen Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger:
Siehe deine Mutter.
und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte:
Mich dürstet.
Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttags der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
Passion unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, unser Glaube ist nichts von gestern. Warum? Ganz einfach, weil Jesus lebt, mit ihm auch wir. Christlicher Glaube ist vielmehr eine lebendige Beziehungsreligion mit familiären Zügen, die Generationen übergreift. Es geht uns also alle an, was damals passiert ist, weil wir in der Generationsfolge derer stehen, die Christen nicht nur heißen, sondern es in Wahrheit auch sein wollen. Schauen wir deswegen ruhig die Menschen an, die damals beteiligt gewesen sind, und wir werden einiges darüber erfahren, worauf es heute ankommt. Im Blick auf das Kreuz, und wir sehen das Kreuz vor uns, wird uns wohl alle bewegen, wie wenig am Ende tatsächlich übrig geblieben sind. Wir brauchen nicht einmal die Finger einer Hand, um die vier Personen abzuzählen, die am Kreuz noch zu finden sind. Da ist Maria, Maria die Frau des Klopas, Maria von Magdala und, wie wir sie eben gehört haben, Johannes. Aber hatte nicht Jesus 12 offizielle Jünger berufen? Und hatte er nicht viele Sympathisanten um sich? Gestern erst waren wir im Abendmahlsaal hier und waren Zeugen einer ganz tief ergreifenden Einladung Jesu. Alle 12 waren da. Er hat ihnen noch die Füße gewaschen und sich ihnen in die Hand gegeben. 3 aus seinem Inner Circle, die immer dabei waren, wenn es wirklich darauf ankam, Petrus, Jakobus und Johannes, nimmt er dann noch mit auf den Ölberg. Auch da waren wir mit dabei. Sie schlafen ein. Einer hat sich vorher schon abgeseilt, Judas, auch einer von 12 Jüngern. Wir wissen, was er inzwischen getan hat und was kommen wird. Und die übrigen, alle untergetaucht. Von 12 Jüngern war gerade noch einer am Ende übrig und das sind roundabout 8% Kreuzbesucher. Liebe Brüder und Schwestern, wie kann es eigentlich dazu kommen? War es die Angst der Jünger vor den Massen, die man gegen Jesus auf die Beine bringen konnte? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die Angst auch davor, dass sie vielleicht dasselbe tödliche Schicksal ereilen würde? Eines bleibt klar, sie tauchen unter. Und wir wissen bis heute nicht, wo sie sich aufgehalten haben. Wohin ist eigentlich Petrus gegangen, nachdem er Jesus 3-mal verleugnet hat? Irgendwo hat er Unterschlupf gesucht und Unterschlupf gefunden. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wegbleiben, denke ich, trifft auch uns, die wir heute im Jahre 2022 Christen in Biberbach sind. Denn eines kann man ja auch hier konstatieren, wie überhaupt in unserem Land, dass viele langjährig praktizierende Christen einfach wegbleiben. Die blättern irgendwie mit der Zeit ab. Und es ist schon sehr interessant zu fragen, warum eigentlich? Warum verabschieden sich so viele Menschen aus unserer Gemeinde, ohne sich überhaupt zu verabschieden? Ich frage mich bei einigen Kirchgängern, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, warum sie wegbleiben und wo sie denn geblieben sind. Natürlich kann man sich einige Gedanken machen, es gibt ja auch vielleicht Gründe, Druck von außen, es ist nicht mehr modern, in die Kirche zu gehen, die Medien spielen ihren Teil mit, Druck von innen, eine gewisse Bequemlichkeit, vielleicht auch eine Lethargie, die sich breit macht, oder hat sich der Glaube an Jesus Christus tatsächlich verdünnisiert, dass Menschen keinen Glauben mehr haben oder dass sie nicht mehr so glauben wie früher? Haben Sie nähere Informationen? Liebe Brüder und Schwestern, wir jammern jetzt gar nicht über die, die nicht mehr da sind. Freuen wir uns über die Menschen, die da sind. Und was ich als Pfarrer schon feststelle, die Lücken werden vielleicht etwas größer, aber innerlich sind wir doch mehr zusammengewachsen. Die Menschen, die heute in die Kirche gehen, und das ist ein Kompliment, die sind wirklich da. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und wenn wir dann auf den Kreuzweg schauen, wir waren heute 2-mal auf dem Kreuzweg, einmal mit der Pfarrgemeinde, dann mit den Familien, es waren viele Kinder da, dann kommen wir schon denen auf die Spur, die geblieben sind. Und auf die, liebe Brüder und Schwestern, kommt es an. Nicht die, die wegbleiben, sondern die, die da bleiben. Die, die uns an der ersten Station, der dritten, am Kreuzweg begegnet, ist tatsächlich Maria. Und das aus gutem Grund. Sie war ja auch ganz am Anfang da, als die Anfrage kam, ob sie sich denn bereit erklärt, ihr Ja-Wort zu geben, ihr Ja-Wort des Glaubens. Und sie hat es sich nicht leicht gemacht. Sie hat es überlegt und dann eingewilligt. Und was sie dieses Ja-Wort dann kosten würde, Brüder und Schwestern, wir wissen es. Einfach hat es Gott ihr nicht gemacht. Und es wird noch schwerer werden für sie. Aber, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, da können wir alle mitreden. Der Glaube vertieft sich nicht in Zeiten, in denen es gut geht, sondern in Zeiten, wo es uns schlecht geht. In Zeiten, in denen wir herausgefordert werden, wird auch unser Glaube herausgefordert und kann sich so vertiefen. Dieses Wort Not lehrt beten, ist ja sprichwörtlich geworden. Aber ob Not wirklich beten lehrt, hängt ganz davon ab, ob Menschen in einer Notsituation beten. Wirklich beten und sich davon etwas versprechen, dass Gott ihnen wirklich hilft. Maria ist immer da geblieben und sie wusste auch warum. Liebe Brüder und Schwestern, wer dann noch dazu kommt, Simon von Cyrene. Völlig unvermittelt. Der ist von der Feldarbeit heimgegangen, wollte eigentlich in Feierabend gehen und plötzlich packt man ihn. Und plötzlich wird ein völlig Unbeteiligter zum Beteiligten. Er trägt den Kreuzbalken mit und da stellen wir uns bitte vor, Seit an Seit mit diesem Jesus, der erschöpft zittert, Angst hat, einer, der in wenigen Stunden am Kreuz sterben wird, Blut überströmt. Liebe Brüder und Schwestern, das Blut von Jesus musste zwangsläufig auf Simon von Cyrene abfärben. So etwas geht unmöglich spurlos an einem vorüber. Und sowas färbt ab. Die Gnostiker, eine Sekte des frühen christlichen, der frühen christlichen Entwicklung, sind sogar so weit gegangen, dass nicht Jesus am Kreuz gekreuzigt wurde, sondern es Simon von Cyrene gewesen sei. Und was ich vor kurzem erfahren habe, in der vierten Sure des Koran steht, dass nicht Jesus gekreuzigt wurde, sondern einer, den man für ihn hielt. Eine Verwechslung, weil in den Augen des Islam wäre es undenkbar gewesen, dass Jesus, der ja als Prophet verehrt wird, am Kreuz endet. Und wir bekennen den, der am Kreuz hängt, sogar als Gottes Sohn. Was aus diesem Simon von Cyrene geworden ist, die christliche Tradition denkt daran, dass es einer der Männer von Kyrene gewesen sein könnte, die, und darüber berichtet die Apostelgeschichte, in Antiochia der griechisch sprechenden Bevölkerung das Evangelium verkündet hat. Das mag sein. Aber dieser Simon von Cyrene steht für mich vor allem für die Menschen, die warum auch immer, irgendwann im Laufe ihres Lebens, vielleicht durch irgendeinen Zufall, mit Jesus so in Berührung gekommen sind, dass sie von ihm nicht mehr loskommen konnten, weil sie von ihm nicht mehr loskommen wollten. Diese Menschen habe ich im Laufe meiner priesterlichen Tätigkeit auch begegnen dürfen. Dass Menschen durch Zufall, nennen wir es Fügung, zu Jesus finden. Wer unbedingt zu Jesus wollte, ist Veronika. Sie wollte unbedingt dahin. Diese Frau, die in keinem Evangelium erwähnt wird, sie steht für die ganz unscheinbaren Menschen im Hintergrund. Veronika ist keine Führerin, keine Entscheiderin. Sie war wohl, was man heute nennt, eine stille Beterin. Im Hintergrund, tief verbunden mit ihrer Kirche und treu. Aber an dieser Stelle des Kreuzweges, in diesem Augenblick, gibt es für sie keinen Halt mehr. Sie muss durch. Denn liebe Brüder und Schwestern, zusehen, nicht helfen können, das tut der Liebe im Herzen am meisten weh. Das hält sie nicht aus. Sie kämpft sich durch und hat in ihrer Hand ein einfaches Schweißtuch. Aber das ist für sie alles, was sie hat. Und darin prägt sich das Antlitz Jesu in all seinem Leid ein. Ein Ausdruck der Liebe seines geschundenen Antlitzes. Und dann begegnet Jesus ja noch den weinenden Frauen. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, dass er diese Tränen zunächst in Frage stellt. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, sich zu fragen, warum weine ich eigentlich? Sind meine Emotionen wirklich echt? In einer Zeit, in der so viele Emotionen gespielt werden, aufgesetzt wirken, sind diese Tränen wirklich echt? Wisst ihr eigentlich, warum ich den Weg gehe? Wisst ihr eigentlich wirklich, warum ihr weint? Diese Emotionen, liebe Brüder und Schwestern, immer wieder auch prüfen und den tieferen Sinn unseres Glaubens erfassen. Das läutert unsere Gefühle und macht sie echt. Unter dem Kreuz, wie gesagt, begegnen uns am Ende gerade einmal noch 4 Menschen. Wenn das Ende ist, 4 Menschen am Ende bei ihm unterm Kreuz, es ist aufs erste Gesehen ein sehr kläglicher Rest. Auf der anderen Seite sind die 4 am Kreuz unglaublich stark. Denn wenn auch alle anderen Jesus den Rücken gekehrt haben und untergetaucht sind, sich von ihm abgewandt und jetzt irgendwo anders sind, sie stehen da. Sie können offenbar nicht gehen, weil sie bei ihm bleiben müssen, weil sie ihn wollen. Und liebe Brüder und Schwestern, dieses Bleiben hat Jesus nicht nur am Kreuz gestützt, dieses Bleiben ist auch der Grund, warum wir an Ostern glauben dürfen, weil diese Frauen dann auch zum Grab gegangen sind, um bei diesem toten Jesus zu bleiben. Und plötzlich sind sie es, die diese Auferstehungsbotschaft als erste ergreifen und dann gibt es kein Halten mehr. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir wollen Josef von Arimathäa am Ende nicht vergessen. Er war ja ein bekannter Ratsherr, aus Furcht vor den Juden hat er sich heimlich zu Jesus bekannt. Aber es gibt auch Menschen, die jetzt aus der Deckung hervorkommen. Jetzt traut sich dieser bekannte, stadtbekannte Politiker, sich zu Jesus zu bekennen. Er nimmt sein Grab, das neu war, für sich erworben, ein Ehrengrab wahrscheinlich, und stellt es Jesus zur Verfügung. Und ich bin überzeugt, Josef von Arimathäa hätte die Grabpflege auch noch übernommen. Aber dazu kommt es ja nicht. Weil, liebe Brüder und Schwestern, noch einmal, christlicher Glaube ist kein Totenkult. Wir haben auch keinen Ahnenkult, sondern wir glauben an die Auferstehung eines Menschen, den wir als Gottes Sohn bekennen, der gestorben ist, ja, aber auferstanden ist. Darum feiern wir am Sonntag Ostern. Liebe Brüder und Schwestern, es mag sein, dass in der Auffassung mancher Leute christliche Glaube nicht mehr aktuell ist, aber ins Museum gehört er bestimmt nicht. Unser Glaube gehört nicht ins Museum. Unser Glaube ist vielmehr immer wieder das Angebot an Menschen, die aufbrechen wollen. Menschen, die aufbrechen wollen in ihrem lebendigen Glauben an Jesus Christus, die ihm heute und auch in Zukunft Glauben schenken. Amen. In der Mitte der Karfreitagsliturgie begegnen uns die großen Fürbitten. Wir wollen uns dazu erheben und uns immer wieder hineinknien in die Anliegen der Gebete, die wir jetzt hören werden. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die Heilige Kirche, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und an sein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus, der allmächtige Gott, den zum Bischofsamt erwählt hat. Erhalte ihn seiner Kirche und gib ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuge die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus, leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für unseren Bischof Bertram, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, dein Heiliger Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für die Katechumenen. Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung ihrer Sünden und nehme sie auf in dein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. Beuge die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasst uns beten für die allmächtiger, ewiger Gott, du hast die Menschen geschaffen, dass ihr dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde, für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und in ihrer Heimat beraubt sind, für alle, die mit ihrem Leben einstehen, für die Abwehr des Feindes und für den Schutz der Schwachen und Verfolgten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt. Du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, so rett in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandle die Herzen jener, die Böses tun, und lass den Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum. Nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger. Löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuge die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not dein Erbarmen erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Am scheinbaren Tiefpunkt erblicken wir Jesus erhöht, am Kreuz. In seiner Ohnmacht am Kreuz offenbart sich Gottes unbegreifliche Macht, sich selbst machtlos zu machen. Es ist die Macht der Hingabe, die Macht seiner grenzenlosen Liebe. Ja, es ist vollbracht. Mit Jesu Erlösungstod ist selbst das Kreuz kein Ort der Gottlosigkeit mehr. Es gibt überhaupt keinen Ort der Gottlosigkeit mehr. Nicht Leid, nicht Tod. Vom Kreuz aus sagt Gott zu uns: Ich bin da. Darum seht das Holz des Kreuzes, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Mit diesen Worten wird das Kreuz uns allen vor Augen gestellt. Sie alle sind heute bei diesem Gottesdienst eingeladen, ganz persönlich vor das Kreuz zu treten und es zu verehren. Die feierliche Kreuzverehrung ist keine Verehrung des Kreuzes selbst. Es ist die Verehrung dessen, der für uns das Kreuz auf sich genommen hat, mit der ganzen Kraft seiner Liebe.
Thank you.
Heute am Karfreitag feiern wir keine Eucharistie, aber wir sind eingeladen zur Kommunionfeier, die Wegzehrung. Vielleicht für uns auch eine Gelegenheit, an die Menschen zu denken, die gerne Eucharistie feiern würden, aber es nicht können, weil sie krank sind, nicht mehr aus dem Haus kommen oder weil es keine Möglichkeit gibt, im näheren Umkreis eine Kirche zu besuchen oder es keine Priester gibt. Wir haben die Möglichkeit, Eucharistie zu feiern. Heute wollen wir die Kommunion empfangen in einer schlichten Kommunionfeier am Karfreitag.
Thank you.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Seht das Lamm Gottes, Jesus Christus, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern die Herzmitte unseres Glaubens als Christen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am Karfreitag dem Kreuz nicht auszuweichen, sondern sich hinzustellen zu Jesus. Wenn Sie Zeit haben, bleiben Sie noch zur Barmherzigkeitsnovene, die sich gleich anschließt. Bis zum Barmherzigkeitssonntag, dem Weißen Sonntag, wird jeden Tag diese Novene hier gebetet werden. Und dann lade ich Sie ein, um 18 Uhr zu den Worten, den sieben letzten Worten des Erlösers vom Kreuz nach Erfaltern. Dort ist auch ein besuchenswertes heiliges Grab aufgebaut. Und morgen um 8 Uhr in der Früh beten wir dort die Trauermette. Beachten Sie die Beichtgelegenheiten, und morgen ist dann um 9 Uhr am Abend in Erfaltern und dann um 5 Uhr in der Früh am Ostersonntag hier die Osternachtsfeier, um 10 Uhr dann ein Gottesdienst für Familien und am Abend ein österlicher Gottesdienst um 19 Uhr. Ihnen jetzt eine gute Zeit an diesem Karfreitag, der uns zum Nachdenken bringt und zum Vorausschauen zwingt, aber voll Freude auf das, was kommt, Ostern. Der Herr sei mit euch. Herr, unser Gott, reicher Segen, komm herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenk ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen.